Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute besprechen wir das Album 6, oder jetzt müsstest du mir weiterhelfen, wie man das wohl auf Norwegisch
ausspricht. Das weiß ich leider auch nicht.
Okay, wir nennen es einfach 6 oder 6. Der norwegischen Band Krokofant, das ist ein wunderschöner Name. Es wird also sehr jazzig. Wir hören Jazz-Rock. Und irgendwie auch jazzig geht es weiter, aber wesentlich lauter mit Duell vom ukrainischen Progressive Metal Sextett sind sie, glaube ich, Ginger. Dazu verkosten wir dann das Dunkel der Münchner Traditionsbrauerei Hofbräu für alle, die uns im Internet hören. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Ja, und wir begeben uns, wie schon gerade erwähnt, nach Norwegen. Genauer gesagt, begeben wir uns nach Kongsberg. Und zwar ist das 80 Kilometer westlich von Oslo. Und da hat sich 2011 eine Band gegründet namens Krokofant. Interessanterweise haben wir früher immer in den 80er, 90er Jahren, gab es bei uns in Flensburg immer ganz viele Krokofanten und Elidile. Deswegen ist das für mich gar kein fremdes Wort, sondern einfach nur so ein Kunstwort, was ich durchaus kenne. Nun, es handelt sich um ein Jazz-Trio. Jazz-Rock-Trio, muss man sagen, bestehend aus Tom Haslan, aus Axel Skalstad und aus Jørgen Mathisen. Tom Haslan spielt Gitarre, Axel Skalstad spielt Schlagzeug und Jørgen Mathisen spielt Saxophon. Der Name ist einem Fabelwesen aus einem beliebten norwegischen Kinderlied wohl entnommen, was ich ganz spannend finde. Scheint hier oben also irgendwie so ein Dings zu sein, was man kennt. Es handelt sich natürlich um eine Kreuzung aus Elefant und Krokodil, was wohl ein schwerfälliges, trompetendes Tier mit einer furchterregenden Reihe von Zähnen sein soll. Die Band begann als Duo. Die haben sich, Haslan und Skalstad haben sich in einem Plattenladen in ihrer Heimatstadt kennengelernt und begannen gemeinsam freie Musik zu spielen. 2012 taten sie sich dann mit dem Saxophonisten Jørgen Mathisen zusammen und spielten dann beim Jazzfestival desselben Jahres ihrer Heimatstadt. 2014 veröffentlichten sie ihr Debütalbum. Mittlerweile haben wir hier das interessanterweise und überraschenderweise 6. Album vor uns. Man hätte es vermuten können aufgrund des Namens. Krokofant spielen eine energetische und explosive Art des improvisatorischen Fusion- und Jazzrock, der sowohl frei als auch strukturiert sein kann. Ja, Jenny. Jazz aus Norwegen.
Jazz aus Norwegen ist für mich der Fund des Jahres. Also, meine Herren, das ist, wenn dich die Bläser in einem Jazzstück, wenn die sich anhören, als würden die mit dir sprechen, ne? Mal kurz überlegen, Moment, welche Drogen habe ich heute genommen? Und dann stellt man fest, nee, das ist Jazz. Das klingt so cool. Jeder einzelne Song auf diesem Album gehört dahin. Da ist nichts zu viel. Es ist alles unterschiedlich. Die einen sind ein bisschen funkiger, die anderen sind, keine Ahnung, ein bisschen so prog-rockiger. Alle sind irgendwie total elaboriert, bis auf vielleicht die Ballade, die ist viel ein bisschen ruhiger, aber auch nicht an allen Stellen. Diese Leute haben so dermaßen Ahnung davon, was sie tun und so viel Spaß daran, was sie tun. Ich war einfach nur begeistert von vorne bis hinten und das kann ich leider auch überhaupt nicht verstecken, weil das, ja, es ist einfach richtig toll. Wir finden richtig tolle Riffs. Wir finden wirklich auch so dummige, düstere Akkorde. Wir finden total viele Soli, die einfach super klingen. Wir finden ein paar 70er Jahre, wir finden ein paar 80er Jahre. Wir finden ganz viel modernen Jazz. Und es macht so einen Spaß. Ja, sogar Tanzbares ist dabei. Also ich bin von vorne bis hinten begeistert.
Fang mal an und beschreib mal das Ganze so ein bisschen. Ich versuche es jedenfalls mal. Wenn wir uns das Ganze anhören, dann muss man ganz klar sagen, dass sie sehr in den 70er Jahren verwurzelt sind. Wir hören Anspielungen auf King Crimson oder auch Soft Machine, kombiniert mit einem sehr starken Wayne Shorter-Einfluss des Saxophonisten oder auch John Coltrane. Im Prinzip klingt es ein bisschen nach Weather Report in neu, sozusagen. Und dennoch natürlich einzigartig und dennoch natürlich auch eigen. Und natürlich ist der Sound auch wesentlich moderner und rockiger als der von Weather Report. Krokofant gelten sogar als Gründer dieses progressiven Jazz-Sounds. der gerade so in Norwegen sehr populär ist und gerade dabei ist, so ein bisschen den Rest der Welt zu erobern. Und sie haben sich verschlankt. Es gab früher noch Bass und Keyboards, das haben sie jetzt einfach mal weggelassen. Man hatte GastmusikerInnen, die teilweise sogar zur erweiterten Besetzung gehörten. Die sind jetzt nicht mehr dabei. Wir hören also auf diesem Album Six wieder die drei ursprünglichen Menschen, dieses Dreier-Line-Up, was eben dieses Album nun mal so bespielt. Und wir hören direkt am Anfang dieses Albums einen Song namens Harry Davidson. Und da geht's erstmal so richtig schön mit einem Unisono-Thema los. Das heißt also, alle spielen erstmal gleichzeitig das gleiche Thema. Das ist für diese Band sehr typisch, dass man damit erstmal anfängt. Das ist ein gern genommenes Stilmittel. Selbstredend kommt ein ungerader Rhythmus dazu, was auch sonst. Und trotzdem tut man sich nicht schwer, dem Ganzen zu folgen, finde ich. Und wenn Tom Haslan dann sein erstes Solo spielt, wird ganz schnell klar, was uns hier erwartet. Nämlich ungezügelte Spielfreude und immer auch ein bisschen wild, um nicht zu sagen, manchmal auch ein bisschen free. Das Soundbild ist farbig und voll. Teilweise ist das alles melodisch, fast schon ein bisschen, wie ich schon sagte, Weather Report-ig und zum Teil üppig geoverdubbed. Also das heißt, hier hat man sich im Tonstudio ausgetobt und die Spuren drollig übereinander gelegt. Hier sei zum Beispiel der Song Triple Dad erwähnt. Aber es werden auch psychedelische Klangwelten geklöppelt oder funkige Sachen. Hast du gerade auch schon gesagt, man erwischt sich dann beim Fußwippen, wie zum Beispiel bei dem Stück, auch schon von dir erwähnt, Country Dome. Und es gibt sogar ein Stück namens The Ballade, da zeigen sie sogar, dass sie ein bisschen ruhiger können, dass sie die sensiblen und fast schon zärtlichen Seiten des Jazz auch beherrschen. Der Drummer spielt, und jetzt komme ich nämlich, die Polyrhythmen sehr feinfüßig. Das ist ein Wort, was wir wirklich sehr gerne nutzen. Und erinnert uns dann und wann sogar ein bisschen an Gavin Harrison, was Texturen und Atmosphären angeht. Und auch Saxophonist Jörg Mathiesen webt mit verschiedenen Saxophonen an komplexen Klangschichtungen mit. Erinnert immer mal wieder an Wayne Shorter, finde ich. Und ist zudem auch mit Synthbässen beschäftigt. Das kennen wir so ein bisschen von The Police, ne? Die waren ja auch nur zu dritt. Und Sting und Andy Summers waren auch immer damit beschäftigt, nicht nur ihre eigenen Instrumente zu spielen, sondern nebenbei mit den Füßen auch noch Synthesizer. Gern genommenes Feature bei Leuten, die nur zu dritt unterwegs sind. Ja, die meisten Soli werden aber nicht vom Saxophonisten gespielt, sondern eben vom Gitarristen. Und der macht das natürlich grandios, auch wenn das Saxophon natürlich wirklich auch schöne Spitzen setzt. Und da geht's dann vom Jazzrock über den Fusion Jazz weiter hin zu freien Improvisationen. Und auch sonst geht es auf diesem Album wirklich richtig ab. Es werden Hardrock, Blues, Funk und natürlich eine ganz große Portion Jazz, Fusion, Free und Rock zusammengeklöppelt. Ich finde, es handelt sich um mitreißend ausdrucksstarke Improvisationen, die diesem Album wirklich einen prägenden Stempel aufdrücken. Es macht riesigen Spaß. Man kann das hören, wenn man so Mahavishnu Orchestra, Aldi Miola, Wondergraf Generator, King Crimson, aber auch wenn man Bitches Brew oder In a Silent Way von Miles Davis mag, kann man das hören. Natürlich aber auch Weather Report. Auch die Menschen werden hier sehr glücklich werden. Also im Prinzip kann man sagen, Menschen, die die Musik unter anderem jedenfalls von Wayne Shorter mögen, die werden hier sicherlich fündig werden. Nun, dieses Album ist im Jahre 2025 erschienen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also in diesem Jahr. Und deswegen wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt. Zack.
Dem schließe ich mich natürlich unumwunden an. Jazz aus Norwegen, ole ole oder wie auch immer, was man da so hier, Hummel Hummel, keine Ahnung. Ich kenne mich mit norwegischen Menschen, die sind ja noch introvertierter als Dänen. Also die Dänen sind ja sozusagen, das sind ja die Südländer im Norden. Ne? Also
die Dänen sind fast schon die Rheinländer.
Ja, kann man so sagen, ja. Naja, wie auch immer. Also natürlich bekommt dieses Album eine Rent. Und deswegen haben wir gehört, Six von der Band Krokophant, dessen Namen ich einfach nochmal loben muss, das ist ganz fantastisch. Ja, und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Und das mit was? Mit Recht.
Ah, hervorragend. Ja, bleiben wir progressive, aber ganz woanders. Und zwar in der Ukraine. Wir kommen zu Ginger. Die haben sich 2009 in Donetsk gegründet. Ich habe versucht herauszufinden, wie man das ausspricht. Es tut mir sehr leid.
Ist auch nicht einfach.
Es ist nicht einfach.
Nee, die slawischen Sprachen. Oh.
Aber es ist eine relativ große Stadt. Ich hoffe, ihr wisst, welche ich jetzt gemeint habe. Also Donetsk. Und sie spielen eine Mischung aus Progressive Metal, Metalcore und Groove Metal. Sind sehr bekannt, vor allem auch für ihre Sängerin Tatjana Schmeiduk. Eine vierköpfige Band und präsentieren jetzt ihr fünftes Studioalbum. Das heißt Duell. Und sie setzen sich wie immer mit ganz aktuellen Themen der Welt auseinander. Ja, das ist ein bisschen lauter, ne?
Ja, das kann man so sagen. Hier geht es tatsächlich von der ersten Sekunde in die Vollen. Und es gibt vor allem eins, es gibt natürlich Dringlichkeit.
Ja.
Und natürlich auch eine aufrichtige Wut, die natürlich durch die Invasion Russlands in Gingers Heimatland geprägt ist, die mehr als 45.000 ukrainische Todesopfer bis jetzt zur Folge hatte. Die Texte beschwören, wie das im Metal so ist, natürlich traditionell lebhafte Bilder von sowohl so metal-typischer Opulenz als aber auch Schrecklichkeit herauf. Von Menschen, die an die Grenzen ihrer Kraft, ihres Glaubens und ihrer Wünsche getrieben werden. Und wenn man genau zuhört, dann findet man natürlich auch genau diese Anspielungen auf das, was da passiert ist in der Ukraine. Also auf diese ganzen Verwüstungen, die mittlerweile, naja, dieses mittlerweile dreijährigen Konflikts. Und wenn man hinhört, dann hört man natürlich auch, dass der russische Präsident Wladimir Putin entsprechend auch direkt angesprochen wird. Es wird beschrieben, dass dessen Ehrgeiz darin besteht, Blut zu sammeln und dass er Leben sehr gering schätzt und all solche Geschichten eben. Dieses Album erinnert daran, dass dieser russische Ansturm weitergeht. Naja, also Metal definiert sich ja seit Beginn eigentlich über den Status der Außenseiter, ne? So das Anderssein. Und hier passt es natürlich umso besser, weil es sich hier um einen Akt der Rebellion handelt, der so eine Art Kraft entfaltet. Das macht Metal ja sehr oft. Manchmal gleitet das allerdings auch so ein bisschen ins Comichafte ab. Und das kann man nicht immer ernst nehmen. Und das ist hier natürlich ganz anders. Hier ist die von mir und von uns schon so oft zitierte Dringlichkeit aber mal sowas von vorhanden. Und hier passt natürlich auch die Musik dazu. Dieses aggressiv, wuchtig, widerborstige. Und sie erinnert uns natürlich auch daran, dass es diesen Konflikt überhaupt noch gibt. Wir vergessen ihn mittlerweile in unserem Alltag nur allzu häufig, weil wir natürlich hier in unserem Land gerade auch kurz vor einer Wahl stehen, weil sowieso man ist ja in seinem Alltag und man will, naja, wie das immer so ist, irgendwann ist das auch totgeritten von den Medien und die selber interessieren sich dann schon nicht mehr so dafür. Die müssen ja immer was Neues finden, ne, wenn man so will. Nun, dieses Album ist in seiner Intensität schonungslos und allein der Titelsong erinnert uns schon daran, dass man im Kampf gut gegen Böse kein neutraler Zuschauer sein kann. Gegen das Böse ist man im Metal ja oft machtlos, weil der Metal allzu oft das Böse für zu stark hält. Diese vermeintliche schicksalshafte Machtlosigkeit hat mich am Metal ehrlich gesagt immer schon so ein bisschen geärgert, wenn man es für sich in Anspruch genommen hat. Nun, Tatjana Schmeiluk macht das nicht. Sie growlt, singt, screamt, dass es nur so eine Freude ist. Technisch ist das auf allerhöchstem Niveau. Die Musiker, also Drummer, Bassist und Gitarrist spielen grandios auf. Wir hören eine hübsche Mischung aus Metalcore, Progressive Metal, Djent und Groove Metal. Wobei auf diesem Album ganz klar der Fokus auf Metalcore und Djent liegt. Und das ist vielleicht das Einzige, was ich an diesem Album ein bisschen schade finde. Bei aller Dringlichkeit, es gab Zeiten, da hat die Band sich durchaus mal getraut, jazzige Dinge einzubauen, denn das können sie ja. Aber vielleicht musste dieses Album einfach auch mal so veröffentlicht werden, in der Situation, in der sich Ginger eben jetzt nun mal gerade befinden. Vermissen tue ich es trotzdem ein bisschen. Egal. Man kann nicht neutral sein, das stimmt. Und ich wähle ganz klar Gingers Seite. Ich wähle die Seite der Ukraine. Und ich finde, alle anderen sollten das auch tun. Und deswegen ist dieses Album natürlich, es musste so veröffentlicht werden und es musste überhaupt mal veröffentlicht werden. Und alleine deswegen ist es schon wichtig, dass wir über dieses Album sprechen. Ich finde es lyrisch enorm wichtig. Musikalisch finde ich, es ist ein kleiner Rückschritt.
Da kann ich mich in allen Punkten anschließen. Hervorheben möchte ich nochmal diese wahnsinnige stimmliche Bandbreite, die Tatjana da hervorbringt, die wirklich beeindruckend ist. Und ich finde, vielleicht deswegen ist es auch so ein bisschen schade, ich finde, auch damit könnte sie noch so viel mehr machen.
Ja,
beeindruckt war ich musikalisch, denn sie haben sich schon wirklich in der Vergangenheit mehr Jazz getraut. Es gibt noch den ein oder anderen Song auf diesem Album, also unter anderem Someone's Daughter, finde ich, da ist noch ein bisschen was davon übrig geblieben. Aber ja, das konnten sie eindeutig schon mal anders. Beeindruckt war ich vom Schlagzeug. Der Herr heißt Vlad Ulasevich, kann ich auch nicht gut aussprechen, aber der hat mich immer wieder beeindruckt.
Ich finde, du sprichst das toll aus.
Da sind wir uns ja einig, das ist gut. Nein, der hat einfach ein technisches Können zwischendurch, dass einem das um die Ohren fliegt. Also das war immer wieder interessant. Und ansonsten, ja, die Atmosphäre, die Lyrics, die Dringlichkeit, die Technik, das kommt zusammen in einem Album, was für Leute, die in diesen Genres zu Hause sind, glaube ich, hervorragend ist. Für Leute wie uns, die immer noch ein bisschen mehr hören oder vor allem auch dieses Progressive-Fiege oder Jazzige noch lieber mögen. Davon ist ein bisschen zu wenig geworden. Dennoch, hier ist so viel Melodie, so viel Wut, so viel Können, so viel Intensität vereint. Ich glaube, das wird dem Thema absolut gerecht. Das freut mich auch immer, wenn Metal nicht so ein bisschen leicht blödelig, weiß ich nicht, so ein weiter wie vor 50 Jahren über irgendwelche Dämonen reden muss, sei es innere oder äußere, sondern wir haben genug echte Probleme. Nicht in der Ukraine sind da wirklich eine Menge davon beheimatet im Moment. Und darüber kann man jede Aggression im Moment auslassen. Das funktioniert hier einfach extrem gut. Mhm.
Ja, und sie ergeben sich hier in ihrem Schicksal, das finde ich auch ganz wichtig.
Richtig, genau.
Das kommt mir im Metal viel zu oft vor.
Ja, ja, diese innere, diese gelähmte Verzweiflung, ne, die ist, ja, die ist stimmt, die ist mittlerweile viel. Und das haben wir hier gar nicht, sondern hier wird wirklich kraftvoll nach außen geschmissen, wie scheiße es einfach ist.
Ja.
Was endlich aufhören muss.
Ja.
Ja, finden wir beide sehr unterstützenswert. Und weil dieses Album im Jahre 2025 gerade eben erschienen ist, müssen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, also lyrisch rennt, musikalisch nicht, meiner Meinung nach. Da finde ich, waren sie schon mal kreativer und deswegen gibt es von mir insgesamt ein sehr schnelles Läuft.
Ja, ich habe lange mit mir gekämpft, weil ich finde, viele Teile sprechen für ein Rennt. Und dann denke ich an die Alben des Jahres und ich denke mir, ich glaube, wenn Ginger dieses Jahr noch ein Album machen würden, wäre das besser. Noch besser. Und es kommt nicht auf die Shortlist. Deswegen gibt es auch von mir ein sehr schnelles Läuft. Das heißt, Duell von Ginger hat ein sehr schnelles Läuft von den Martinsen und ein ebenso schnelles Läuft von mir erhalten.
So nämlich.
Damit kommen wir zu unserem Open Mic. Und ich konnte es mir nicht nehmen lassen, doch noch mal die Politik mitzubringen.
Ja, Politik wichtig.
Na, es ist wichtig, es ist noch nicht wieder Zeit für Waffeln. Diesen Satz sage ich sehr selten, aber es ist nun mal so. Ich habe, also Schande auf mein Haupt, die Politikwissenschaftler unter euch werden jetzt schimpfen, erst vor kurzem herausgefunden, dass Sozialdemokratie und demokratischer Sozialismus nicht das gleiche sind. Ich musste kurz denken an die, wie war das noch beim Leben des Brian?
Judäische Volksfront und Volksfront von Judäa.
Genau. Aber nein, der Unterschied ist doch ein wenig größer. Vielen Dank.
Ja, der war mal viel geringer.
Ah, okay. Ah, du weißt also Dinge über die Historie. Ich bin, ja.
Also anfänglich, als die Bundesrepublik gegründet wurde, da war die SPD noch sehr sozialistisch. Ja. Und dann später halt nicht mehr so. In kurz.
Ja. Das, ich glaube, ja, das können wir sehr gut so festhalten. Das habe selbst ich so erlebt in meinem kurzen Leben hier oder beim kurzen politischen Leben. Interessant fand ich aber die Idee, denn in den letzten Monaten hat die Linke ja ganz schön an möglichen Wählern zugelegt, wahrscheinlich auch einfach als Antwort auf die AfD zum Teil, mag man postulieren. Aber es wäre mal ein interessanter Gedanke zu schauen, der demokratische Sozialismus, was könnte der denn für Deutschland gerade tun? Was daran fehlt uns tatsächlich und würde uns gut tun und was wäre vielleicht eher schwierig, wenn wir das denn hinbekommen? Also gerade so ein Kernpunkt, nämlich die Bekämpfung sozialer Ungleichheit, glaube ich, würde uns gerade sehr gut tun. Mit einer immer größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich, steigenden Mieten, steigenden Lebenshaltungskosten, sind ja auch alles Themen, die Linke ja, versucht in ihre Bahnen zu lenken und durchaus auch gute Vorschläge dafür hat. Über die höhere staatliche Regulierung, zum Beispiel von so Dingen wie dem Wohnungsmarkt, streitet man sich gerne, vom Bäcker bis in den Bundestag. Öffentliche Daseinsvorsorge, wichtiges Thema. Wirtschaftliche Stabilität, sehr komplexes Thema. Kann man sich auch den ganzen Tag drüber streiten. Und natürlich auch einen sozialen Ausgleich bei guter Klimapolitik. Das sind so Themen, wo ich im Moment denke, ja, vielleicht brauchen wir mehr demokratischen Sozialismus.
Ich frage mich, was das alles mit demokratischem Sozialismus zu tun hat, was du da gerade alles erzählt hast. Für mich ist das einfach nur soziale Marktwirtschaft.
Okay, interessant. Ich meine, klar, gibt ja riesige Überschneidungen.
Also, das ist ja nichts, was wir nicht alle schon mal hatten. Mhm. Also insofern brauche ich dafür keinen Sozialismus. Sozialismus ist Gleichmacherei. Mhm. Sozialismus ist, wenn du überhaupt fast gar keine Privatwirtschaft mehr hast. Das ist Sozialismus.
Ja, mehr Vergesellschaftung zum Beispiel. Ja, genau. Nicht unbedingt Verstaatlichung, aber Vergesellschaftung, ja.
So, davon halte ich nichts. Ich halte sehr viel von sozialer Marktwirtschaft. Ich halte sehr viel von einer gerechteren sozialen Marktwirtschaft. Davon halte ich sehr viel. Ich halte überhaupt nichts davon, Strom, Telefon und den öffentlichen Nahverkehr in private Hände zu geben. Davon halte ich überhaupt nichts. Das hat für mich aber alles nichts mit Sozialismus zu tun. Ich halte auch nichts von einem Zwei-Klassen-Krankensystem, wo es irgendwelche privaten Krankenkassen, wo Leute ausschließlich in privaten Krankenkassen sind, davon halte ich nichts. Ja, das hat aber für mich alles nichts mit Sozialismus zu tun, sondern das ist einfach nur soziale Marktwirtschaft, weil Sozialismus ist halt Zwang. Da haben wir ja gar nichts mehr mitzureden. So,
davon halte ich gar nichts. Deswegen ist ja demokratischer Sozialismus, da hat man dann wieder mitzureden.
Ja.
Verstehe ich so.
Genau. Und wenn es dann soweit ist, dann nicht mehr. Das ist ja nun mal leider.
Das wäre natürlich ein Problem.
Ja, sagen wir mal so. Der Sozialismus an sich ist ja auch gar nicht das Endziel, sondern der Sozialismus ist ja nur so ein Zwischending. Auf dem Weg zum Kommunismus. Mhm. Für die, die das nicht wissen, der Sozialismus ist Herrschaft des Proletariats. Nicht? Mhm. Und da steckt schon alles drin, was falsch ist. Mehr muss man dazu eigentlich auch gar nicht wissen. Das reicht eigentlich schon. Ich finde es wichtig, dass eine Partei wie die Linken im Bundestag sind, tatsächlich. Weil sie eben ein Gegenpart stellen zu unter anderem auch der CDU. Ich gerät jetzt gar nicht von der AfD. Um die geht es mir jetzt gar nicht. Sondern es ist wichtig, dass linke Politik im Bundestag vertreten ist. Das finde ich schon. Weil der Bundestag muss alle Richtungen mehr oder weniger vertreten, finde ich. Und dazu gehört auch eine linke Partei, definitiv. Und das, was die Linke heute vertritt, das ist ja eigentlich nichts anderes als das, was die SPD in den 60er Jahren noch vertreten hat. Oder auch noch in den 70er Jahren. Ne? Zu größeren Teilen. Insofern ist das ja alles nichts, was wirklich mit diesem realen Sozialismus zu tun hat. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass es diese, finde ich jedenfalls, dass es eine linke Politik im Bundestag gibt. Ich halte nichts von deren ganzen Ideen, was Außenpolitik und Sicherheitspolitik und derlei Dinge angeht. Mhm. Das halte ich sogar für gefährlich, was sie da vorhaben. Und wenn es um Wirtschaftspolitik geht, ich finde es, wie gesagt, so lange gut, solange bestimmte Dinge in Händen des Staates sind. Ich finde es nicht gut, wenn alles vergemeinschaftet wird. Davon halte ich gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da bin ich tatsächlich bei dir. Ich finde, bei manchen Dingen wäre es schön, mehr davon zu haben. Also sei es, Bildung ist ein schönes Beispiel. Bildung stärker zu demokratisieren und stärker in die Hände der Leute vor Ort, die das machen und brauchen, zu geben, generell eine gute Idee. Auch gewisse Infrastrukturthemen, die einfach lokal Sinn machen. Ich finde, alles, was lokal sich extrem unterscheidet, macht Sinn, mehr gesellschaftlicher zu betrachten. Naja gut, und ein Thema, was man im Moment überhaupt nicht wegreden kann, finde ich, sind Dinge wie Vermögensteuer, Spitzensteuersätze.
Ja, aber auch das hatten wir alles mal.
Auch das hatten wir alles mal. Jo. Genau. Vergisst man ja auch, ne? Es wird jetzt so darüber geredet, als wäre das was Neues, aber in den 50er, 60er Jahren war es völlig selbstverständlich.
Nee, das war bei Helmut Kohl noch selbstverständlich.
Richtig.
Es gab bei Helmut Kohl noch eine Vermögensteuer.
Das war gar nicht
der
so eine linke Idee.
Genau. Richtig. Der hat die auch nicht abgeschafft. Das war nicht Kohl.
Ja.
Das war Schröder, der das alles abgeschafft hat.
Ja. Eben. Es ist gar keine klassisch irgendwie konservative oder progressive Idee, sondern vielmehr eine wirtschaftsliberale oder nicht wirtschaftsliberale Idee.
Genau.
Was man mit den Reichen macht, ja.
Richtig, genau. Also interessanterweise hat die SPD das Wendepapier von Lambsdorff umgesetzt, zusammen mit den Grünen damals. Ne? Also der Grund, weswegen die FDP zur CDU gegangen ist, ist ja dieses Lambsdorff-Wendepapier für die Älteren, die erinnern sich, 1982, konstruktives Misstrauensvotum, dies, das, Ananas. Will ich jetzt gar nicht ausufernd jetzt hier alles nochmal runterbeten, das würde euch auch nur langweilen. Das Ergebnis des Ganzen war, dass die FDP halt von der SPD zur CDU rübergegangen ist. Das hat die FDP beinahe zerrissen. Viele sind auch dann von der FDP zur SPD rübergewandert oder einige zumindest und so weiter und so fort. Nun, dieses Wendepapier fand aber überhaupt keinen Nachhall in der neuen Regierung, in der Regierung Kohl. Aber in der darauffolgenden Regierung sehr wohl. Also in der Regierung Rot-Grün, merkwürdigerweise. Da wurden dann einige Sachen von diesem ganzen Unsinn umgesetzt. So lange hat es dann also halt gedauert, bis sich da eine, ja, fast, ich weiß auch nicht, also das ist, hat manchmal nichts mit Parteien zu tun oder wie auch immer. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet die SPD unseren Sozialstaat so, ja, wie sagt man, Kahlschlag, genau, das war es, einen sozialen Kahlschlag bei uns vollzogen hat, genau. Indem sie die Hedgefonds reingeholt haben, die Minijobs reingeholt haben, Hartz IV erfunden haben und all diese ganzen Geschichten damals so. Ich möchte nicht die SPD heute dafür verantwortlich machen, darum geht es mir nicht. Das waren damals andere Leute als heute. Dennoch haben sie es, war halt mal die SPD damals. So muss man das ganz klar sagen. So ist das. Ja, interessant. Ironie des Schicksals. Hätte Kohl sich nie getraut. Auf die Idee wäre er gar nicht gekommen. Auch spannend. Und Merkel hat sogar einiges davon wieder zurücknehmen müssen, teilweise. Also insofern auch ganz spannend. Ja, wie auch immer. Aber das finde ich eine ganz interessante Geschichte, die dahinter steckt. So, dass eigentlich dieses Wendepapier von Lambsdorff erst so richtig zum Tragen kam unter Schröder. Wo die FDP gar nicht mehr in der Regierung war.
Ja.
Ja, spannend.
Wild.
Ja, echt wild.
Allerdings.
Ja. Das ist echt wild. Wenn man Kohl heute hört, macht euch mal die Freude und hört dem mal zu, wenn, als er gerade Kanzler geworden ist, so die ersten paar Jahre, so 2, 3, 84, der hört sich an wie Gregor Gysi. Wirklich. Das ist faszinierend. Also und dann guckt man mal, wo die CDU gelandet ist heute.
Mhm.
Nicht wahr? Auch ganz interessant. Also ist, ich sag's nur. Also ganz spannend. Ja. Ja, also für mich ist Sozialismus in seiner Reinform sozusagen, also die reine Bedeutung des Sozialismus, um das nochmal zusammenzufassen, vom Sozialismus als solches halte ich überhaupt nichts, wenn ich ganz ehrlich bin, weil das haben wir nun am lebenden Beispiel gesehen, dass das in die Büx geht. Das funktioniert halt einfach nicht. Das geht nicht. Aus mannigfaltigen Gründen nicht, aber ich halte sehr viel von einem sehr sozialen, von einer sehr sozialen Marktwirtschaft mit einem sehr sozialen Staat, der wesentlich mehr Dinge regeln könnte, als er im Moment regelt, finde ich.
Ja.
Und wir
ja.
müssen eigentlich dem Kapitalismus nur mal erzählen, dass er so nicht mehr weitermachen kann. Weil eigentlich ist der Kapitalismus der natürliche, die natürliche Wirtschaftsform der Demokratie. Logischerweise. Man muss ihn nur einpferchen. Man muss ihm nur wieder eine Leine anlegen.
Ja, 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 sie braucht Leitplanken da, wo sie sonst durchdreht und keine Ahnung,
genau
den metaphorischen Giftmüll in die Flüsse gibt.
Also, so ist es.
Ja.
Genau. Das ist genau der Punkt. Da müssen wir wieder hin. Wie wir das dann nennen, keine Ahnung, ist mir egal, aber es muss auf jeden Fall ein Stück Freiheit bleiben. Das schon. Und wir leben ja Gott sei Dank nicht in einer freien Marktwirtschaft, wird ja auch immer irrtümlich gesagt, dass es eher die freie Marktwirtschaft wäre. Nee, ist es nicht. Es ist ja immer noch eine soziale Marktwirtschaft und das ist auch gut so. Und ich bin der Meinung, man könnte sie sogar noch wesentlich sozialer gestalten und könnte damit so viele Probleme lösen.
Auch wirtschaftliche Probleme.
Wie?
Auch wirtschaftliche
Probleme. Ja, auch wirtschaftliche Probleme, klar. Aber vor allem, es ist doch interessant. Nehmen wir mal Skandinavien. Dort zahlen die Menschen am meisten Steuern, sind aber die glücklichsten Menschen. Hier in Deutschland erzählt mir die Bild-Zeitung, dass man ja 50% des Jahres nur für den Staat arbeitet. So. Jetzt mal zur Information für alle. Selbst Christian Lindner, man mag von ihm halten, was man will. Der war ja aber nun mal Finanzminister. Und nur mal so zum Mitschreiben, dass die Steuern, die die Leute in der Zeit, wo die Ampel regiert hat, gezahlt haben, die hat der Lindner ja nicht aufgegessen, das Geld. Ne? Das hat er ja weitergegeben. Damit werden die PolizistInnen bezahlt, LehrerInnen werden damit bezahlt, Straßen, Ampeln, Kindergärten, Schulen, was weiß ich was nicht alles. Nur mal so. Der nimmt das ja nicht für sich persönlich, das Geld. Also bei allem, was recht ist. Das verstehen die Leute immer nicht. Die Leute glauben immer irgendwie, es wird ihnen persönlich was weggenommen, denken aber überhaupt nicht daran, dass sie es ja wieder zurückkriegen. Auf eine Art. Weil wir ja alle die gemeinsinnigen Sachen nutzen. Weiß ich, das geht bei Stadtbüchereien los, das geht die ganzen Subventionen. Mhm. Wir könnten den ÖPNV gar nicht nutzen, wenn er nicht subventioniert wäre. Was, wisst ihr, wie teuer der wäre, wenn da nicht eine massige Subvention dahinter stehen würde? Theater, Kino, Konzerte, das wäre der Wahnsinn, was das an Geld kosten würde. So viel zum Thema freie Marktwirtschaft. Mhm. Nicht wahr? So, und dann muss ich noch was dazu sagen. Nochmal auf die Bild-Zeitung zurückzukommen und dieses, wir arbeiten ja nur ein halbes Jahr nur für den Staat und nicht für uns, was ein Quatsch. Wir arbeiten immer nur für uns. Die ganze Zeit. Nämlich für die Gesellschaft eigentlich. So. Dass man darüber auch nochmal reden könnte, dass man vielleicht auch zu viel arbeitet, dass unsere Arbeitszeiten noch immer noch zu lang sind, gerade in der heutigen Zeit. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Darum geht es mir aber jetzt gerade nicht. Es geht mir um was anderes. Worauf ich nämlich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ja die Bild-Zeitung unter anderem uns suggeriert, dass wir eben für den Staat arbeiten, was Blödsinn ist. Und das führt natürlich dazu, dass der Deutsche nicht gerne Steuern zahlt, weil er das Gefühl hat, es wird ihm persönlich was weggenommen. Ich erinnere mich sehr gut, dass vor einigen Jahren Gitte Henning, die Älteren erinnern sich vielleicht, eine Schlagersängerin und Jazzsängerin aus Dänemark, die saß in der Talkshow, ist Dänin und sagte wörtlich, also wir Dänen zahlen gerne Steuern. Und das ist eine Mentalitätsfrage tatsächlich, weil die natürlich wissen, dass mit dem Geld kein Unsinn betrieben wird, sondern dass damit Dinge bezahlt werden, die wir alle brauchen, um überhaupt in so einem Staat leben zu können. Und deswegen verstehe ich nicht, wie die Leute mal auf die Idee kommen, wie sie arbeiten würden, für den Staat arbeiten.
Das habe ich auch noch nie verstanden. Das ist genau wie dieses blöde Argument mit den Öffentlich-Rechtlichen nach dem Motto, aber ich gucke das doch gar nicht.
Ja, darum geht es. Ja, genau.
Ja, nee, anderes Thema.
So
aber
ja, hat ja schon so oft, stimmt, so. Du hast recht.
Na? Aber es ist die gleiche Sache. Die Steuern sind ja nicht weg. Nee. Ihr habt Straßen. Wir haben Straßen,
genau.
Wir haben Schulen, wir haben alles Mögliche. So viele Dinge, die man, wo man auch gar nicht mehr drauf kommt, weil die so selbstverständlich sind. Und warum? Weil es einfach schon immer geregelt wird durch Steuergelder und nicht möglich wäre, wenn jeder seinen eigenen Bürgersteig bezahlen müsste.
Richtig.
Das ist einfach nicht, nee.
Genau.
Gut, so Bürgersteige sind ein schlechtes Beispiel, weil die tatsächlich auf die Anwohner bezahlen, aber egal. Ja.
Ja.
Nee, verstehe ich auch nicht. Ich würde auch gerne viel lieber Steuern zahlen, grundsätzlich tue ich das. Es ist natürlich eine super lange Geschichte, ne? Die Kultur dahingehend zu verändern, dass erstens man das Gefühl hat, die Politiker gehen gut mit meinem Geld um, mit unserem Geld, mit dem Steuergeld. Und das dann wieder andersrum zu verstehen, okay, das, was ich hier. Diese Hälfte von meinem Gehalt, die da immer weggeht, die ist genau dafür da. Für diese guten Dinge, die ich jeden Tag genieße hier. Wenn natürlich der ÖPNV nicht funktioniert, wenn, keine Ahnung, so viel Ungleichheit herrscht, wenn die Mieten immer weiter steigen und all diese Sachen, die man regulieren könnte, schieflaufen, dann ist das eine Spirale nach unten. Und ich finde das eine große Aufgabe, das wieder umzudrehen. Ich fände es toll, wenn wir wieder gerne Steuern zahlen in ein paar Jahren.
Wir haben noch nie gerne Steuern bezahlt in Deutschland.
Ja, ich verstehe ich auch nicht, ne? Wir sind so eine wirtschaftsstarke Nation. Warum geben wir das nicht gerne an all die vielen tollen Dinge?
Gute Frage. Das geht ja sogar so weit, dass die Reichen, also nicht alle, aber viele, dass viele sich jetzt auch in der CDU und in der FDP wehren sich gegen diese Vermögensteuer. Das ist ja für die ein rotes Tuch. Ne? Ich verstehe das alles überhaupt gar nicht. Ich verstehe auch gar nicht, warum nicht alle von allem Steuern bezahlen. Wieso gibt es da überhaupt eine Obergrenze? Ja. Was ist das eigentlich für ein Unsinn?
Ich denke mir, gerade Unternehmer müssten doch eigentlich wissen, wenn du irgendwo anfängst,
die das wollen, was. Ne?
Ja, gibt es. Ja, kurzfristig verstehe ich das ja sogar, aber langfristig, jeder Unternehmer weiß doch, wenn er in einem Bereich was kaputt spart, dann geht's kaputt.
Jo.
So. Wenn du kein Geld in den ÖPNV steckst, dann geht er halt kaputt und dann ist er kacke. Und danach kommt auch nichts Gutes mehr wieder zurück.
Genau.
Wenn ich irgendwo investiere und es besser mache, mit Sinn und Verstand, natürlich nicht einfach nur Geld draufwerfen, etwas besser mache, indem ich investiere, Arbeit, Geld, dann habe ich hinterher mehr. Dann habe ich zufriedene Menschen. Und die zahlen dann wieder mehr Steuern, weil sie ja auch mehr verdienen, weil sie mit ihrem ÖPNV endlich mal pünktlich zur Arbeit kommen. Ich weiß es nicht, ey. Das sind alles Themen.
Ja.
Krieg mich gerade auf. Gut.
So ist es halt. Also ne, man müsste vielleicht auf der einen Seite das Ganze wieder gerechter machen, damit die Leute auch merken, okay, alle zahlen, dann zahle ich auch. So. Und man muss den Leuten einfach mal erklären, dass sie nicht für sich Steuern zahlen.
Richtig.
Sondern für alle.
Ja.
So. Das gab es früher schon, diesen Irrglaube. Schon in den 70er Jahren hat meine Großtante, also die Schwester von meiner Oma, die war schon immer dabei, ich habe ja aber auch für die Rente eingezahlt. Also muss ich das ja auch wiederkriegen. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Sie hat ja nicht, in dem Moment, wo sie gearbeitet hat, hat sie für die gearbeitet, die Rente bekommen haben.
Mhm.
So. Und jetzt arbeiten alle die, die arbeiten, gerade für die, die jetzt Rente kriegen.
Mhm.
Das ist dieser Generationenvertrag, den wir haben. Also du zahlst nicht auf so ein Konto ein und dann holst du das wieder zurück, wenn du 67, das ist Quatsch. Das ist Blödsinn.
Ja, so wird es erzählt. Ne? Wir erzählen uns die falschen Storys. Aber ich bin sicher, auch schon die Römer von vor 2000 Jahren haben sich über ihre Steuern beschwert.
Kann schon sein. Aber in Dänemark sagen sie halt, ja, aber guck doch mal, damit machen wir Bildung. Und ich kann dir sagen, als dänischer Student musst du nicht nebenbei arbeiten. Just saying. Das Letzte, was du als dänischer Student machen musst, ist nebenbei arbeiten.
Wie redet man denn in den dänischen Medien über solche Dinge? Also ich meine, es gibt doch mit Sicherheit auch da das typische doofe Politiker sind alle faul und machen was Komisches. Oder eher nicht?
Nicht so. Nicht in dem Maße, nee. Es gibt in Dänemark erstmal nicht diese Art von Boulevard. Nicht so in dem Ausmaß, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt in Dänemark im Moment sogar etwas, was man in Dänemark gar nicht kennt. Es gibt eine stabile Mehrheit. Also das heißt, im Parlament gibt es eine ganz klare Mehrheit. Und die Dänen sind da gar nicht glücklich drüber. Weil die sagen, ja, aber Moment mal, dann können die ja machen, was sie wollen. Weil normalerweise ist es so, dass es Minderheitenregierungen gibt und da sind die Dänen super zufrieden mit. Weil so muss sich immer jeder mit jedem unterhalten. Da gibt es einen Ausgleich und einen Kompromiss und so weiter und so fort. Und das mögen die Dänen. Da stehen die drauf. Die wollen eigentlich nicht, dass eine Seite die Mehrheit hat. So, das sind die gar nicht gewohnt. Wir hingegen wollen genau das. Stabile Mehrheiten und so weiter und so fort. Ne? Ist ja auch ein anderes Land, andere Traditionen, völlig in Ordnung. Aber mit einer Minderheitenregierung könnten wir hier in Deutschland gar nicht umgehen. Das wird gar nicht funktionieren. In Dänemark finden die das gerade gut.
Okay.
Ja. Weil dann alle zusammenarbeiten müssen. Da muss sich diese Minderheitenregierung nämlich auch mit der Opposition einigen. Und das wollen die. Das ist das, was man in Dänemark möchte. Den großen Konsens.
Ach, das ist so sympathisch.
Ja, nun, das funktioniert in so einem kleinen Land wie Dänemark natürlich. Die haben einfach eine andere Tradition. Das ist einfach eine andere Mentalität. Das kann man nicht wirklich so einfach in Deutschland implementieren. Das ist nicht so einfach. Das ist wirklich nicht so einfach. Der dänische Wohlfahrtsstaat ist auch ein ganz anderer als den wir hier haben und so weiter und so fort. Das ist alles so, man muss sich vorstellen, alles, was man braucht, ist günstig. ÖPNV. Schokolade braucht man nicht, ist teuer. Alkohol braucht man nicht, ist teuer. So. Auto kaufen, nö, teuer. So Sachen halt. Und so weiter und so fort. Also insofern hat Dänemark da eine andere Herangehensweise. Und natürlich in Dänemark also das, was in Indien die Kühe sind, das ist in Dänemark die Kinder. Ne? Also das ist, dafür machen die alles. Also die stopfen alles in die Bildung und in alles, was nur geht. Alles, was geht, wird in die Bildung reingestopft. Ja, so ist das alles. Und auch, wenn du da Altenpfleger bist oder so, ne, du hast da, du glaubst mal nicht, dass du so wie hier in Deutschland, dass du da irgendwie, also dich kaputt klöppelst. Die haben einen ganz anderen Schlüssel da. Da ist ein Pfleger für höchstens drei Leute zuständig.
Ah, oh, wunderbar.
Ja.
Ja, wenn du Leute von vornherein richtig bezahlt und behandelt, ist das gut. Wahrscheinlich Lehrer auch, ne? Kann ich mir vorstellen.
Ganz anderer Schlüssel.
Ja. Da wird man dann auch einfach gerne Lehrer und nicht, weil man auch sonst nichts anderes weiß. Sondern
ja, oder hier wird man ja auch gerne Lehrer, weil man Beamter oder Beamtin werden will. Das ist ja der hauptsächliche vordringliche Grund, weswegen ich ja auch so kritisch gegenüber unseren LehrerInnen hier in Deutschland bin teilweise. weil das nicht der Grund sein sollte.
Tja, tja. Was kann man denn davon lernen? Ich meine, klar, man kann nicht einfach so die Kultur verändern, das geht nicht mal eben.
Kannst du nicht.
Aber was könnte man denn mitnehmen? Also Boulevard abschaffen, habe ich schon mal gehört. Boulevardpresse abschaffen, habe ich schon mal rausgehört.
Ja, die gibt es in Dänemark auch, aber nicht so in dieser Form. Hm. Deutschland ist halt auch viel größer. In England ist es sogar noch schlimmer. Ja, keine Ahnung. Also schwierig. Ich glaube, wir könnten erstmal wieder lernen, dass Steuern nicht böse sind. Das wäre schon mal ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Das wäre erstmal Nummer eins. Ja. Ansonsten muss man in Dänemark ja auch sparen, so ist es ja nicht. Auch da werden teilweise, müssen Orchester privatisiert werden, wenn kein Geld mehr da ist und so. Aber Dänemark ist halt auch ein kleines Land, die können sich trotzdem immer noch Dinge leisten, die wir uns hier nicht leisten können. Ne? Das ist nun mal so. Und du kannst auch ein kleines Land relativ schnell ändern. Also du kannst so ein kleines Land, so ein kleines Boot, das kriegst du schneller um die Ecke als so ein Tanker wie Deutschland.
Okay, also jetzt höre ich raus, wir spalten Bayern ab.
nach der Theorie müssten wir eher euch abspalten, wenn ich ganz, ne, weil ihr seid die meisten.
Okay, wir ziehen die Linie vor Dortmund.
Nein, also es ist wirklich so ein großes Land wie Deutschland, deswegen funktioniert ja auch die direkte Demokratie in Deutschland nicht. Wir sind zu groß dafür. Und wir haben auch diese Tradition nicht. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert in der Schweiz hervorragend. Das würde in Deutschland nur auf lokaler Ebene funktionieren. Da funktioniert es ja auch zum Teil schon. Aber so diese direkte Demokratie auf Bundesebene, also nee. Dafür sind wir einfach nicht geschaffen im Moment. Das ist nicht unsere Demokratie. Wir haben das einfach nicht. Wir sind so nicht sozialisiert. Das darf man auch alles nicht vergessen. Das ist ja auch, das tradiert ja auch immer alles, ne? Und man hat ja auch so bestimmte Dinge gelernt und erlernt. Aber ich finde, was wir lernen könnten, ist wirklich gerne Steuern zahlen. Und dass hohe Steuern für Leute, die Geld haben, nichts Schlimmes ist. Das könnten wir mitnehmen von Skandinavien.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
Finde ich. Und die Bayern brauchen wir
wieder
noch.
Gelöst, würde ich sagen.
Wir wissen auch gleich, warum. Ich werde euch gleich erklären, warum wir die Bayern noch brauchen. Also ich finde, wir haben alles schon wieder gerettet. Wir haben im Grunde genommen das ganze Wirtschaftssystem schon wieder gerettet, indem wir einfach sagen, mehr Steuern für alle.
Mehr Steuern, gerne Steuern, weniger Bild. Ja.
So nämlich.
Okay, wir behalten Bayern, weil Bier.
Genau. So ist das. Bier. Also, wir sind in München und da steht Hofbräuhaus, gell? Und zwar steht es inmitten Münchens. Ich war da schon. Also davor, nicht da drin. Ich weiß gar nicht, war ich da auch drin? Ich weiß es gar nicht. Egal. Staatliches Hofbräuhaus heißt es tatsächlich in München, auch Hofbräu München, ist tatsächlich ein Staatsbetrieb, mal wieder, des Freistaates Bayern mit Sitz in München. Ja, die oberste Aufsichtsbehörde ist dementsprechend das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat. So. Also man hat einfach in Bayern mal Brauereien, die einem gehören. Also dem Staat. Also haben wir gerade drüber gesprochen, lustigerweise.
Das ist doch mal ein sinnvoller Teil.
So.
Staatlichen.
Wem gehört? Weinstefana gehört denen auch. Naja, also, sie stellen ober- und untergärige Biere her, darunter natürlich vor allem das Hofbräu an sich, so was wir so kennen, wo dieses schöne HB drauf ist mit dieser Krone und so. Sie produzieren 348.000 oder 349.000 Hektoliter Bier im Jahr, zumindest war das 2022 so. Es ist eine von 6 Brauereien, die auf dem Münchner Oktoberfest ausschenkt. Das Hofbräu-Festzelt ist natürlich auch das größte. Ja. Herzog Wilhelm V. veranlasste die Errichtung eines eigenen Brauhauses, nämlich des Hofbräuhauses. Daher kommt das auch von wegen Hof und so, ne? Im Frühjahr 1591 konnten die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Der herzogliche Hof in München konnte von nun an mit eigenem Braubier versorgt werden, nachdem es sich zuvor aus Einbeck hatte beliefern lassen müssen. 1602 gab es dann erste Brauversuche mit Weißbier. Braumeister Elias Pichler, ich glaube, den Namen hat man schon mal gehört, braute 1614 das erste Münchner Bockbier im Hofbräuhaus. Pichler wurde eigens aus Einbeck abgeworben, also es gab damals schon Uli Hoeneße, um ein Bier mit hoher Stammwürze zu brauen, das an den Geschmack des Einbecker Bieres erinnerte. Das Hofbräu Dunkel war vor über 400 Jahren die erste Biersorte, die im Hofbräuhaus überhaupt gebraut wurde, das, was wir hier vor uns haben. Lange bevor Weißes und also Weißbier und Helles in Bayern populär wurde, stillte eben das untergärige dunkle Bier den Münchner Durst. Gäh? Heute ist es besonders bei Fans malzbetonter Biere beliebt. Das sagt auch schon die Farbe. Es handelt sich aber um ein untergäriges Bier, nicht um ein obergäriges Bier. Wir haben es zu tun mit 12,5 Grad Plato, ein Alkoholgehalt von 5,5 Alkoholvolumenprozenten. Wir haben es zu tun mit einem IBU oder BE, je nachdem, wie man da veranlagt ist, von 23. Zum Vergleich, Flensburger hat 38. Und wir haben es zu tun mit Brauwasser, Gerstenmalz, helles Gerstenmalz, Münchner Malz, Karamellmalz, Hopfen und in diesem Fall Herkules und Perle. Also es sind schon wieder sehr viele Angaben, die man alle auf der Homepage finden kann. Sehr vorbildlich, muss man auch mal ehrlich sagen. Mir schon sehr gut gefallen, diese ganzen Sachen, die man da findet. Und dann wollen wir das Ganze doch mal hier öffnen.
Oh ja.
Oh, da kommt eine schöne Entspannungsverdampfung raus. Oh ja. Schön viel Schaum haben wir, finde ich.
Mhm.
Findest du nicht?
Doch, doch. Der sieht auch gut aus.
Der sieht sehr gut aus. Ja, drei Finger kriege ich hin. Drei Finger breit. Steht auch gut. Dunkel ist es, wie der Name schon sagt. Sieht sehr schön aus, finde ich. Also was das Aussehen angeht, schon mal eine glatte Eins. Also ich meine, also Schulnoten, also nicht ein Punkt, sondern...
So richtig schön rotbraun, tiefbraun, ja.
Ja, sehr traditionsreiche Brauerei, ne? Muss man mal ehrlich sagen, ich glaube, also Hofbräu kennt man selbst, wenn man mit Bier nichts zu tun hat. Dunkles Bernstein, ne, würde ich sagen.
Dunkler Bernstein. Eindeutig.
So rot... Dunkelrot, Mahagonifarben, so, ja, Mahagonifarben. Mahagonifarben der Bernstein. Ja, dann, da wollen wir mal verrichten, was?
Super malzig.
Mhm.
Und gebacken, ne, das ist richtig.
Ja, oder schon?
Aber so richtig Brotkruste.
Ja, so. Ja, so richtig.
Das ist sehr krass.
Ja. Ganz gewaltig, ja. Und Schokolade. Eine schöne Mischung aus diesem... Schön, wie du schon sagtest, diese Brotkruste, dieses Brotige und ja, im Grunde Nutella-Brot, also Nutella-Krustenbrot. Ja, das passt. Nussig, finde ich, ist es. Ja, das riecht so ein bisschen wie Brot mit so einer, mit Nutella drauf halt. Also nicht Weißbrot, sondern so...
Ja, dann richtig, was ist das denn, ein Graubrot, ne, aber mit so einer dicken Kruste?
Ja.
Ja.
So sieht's
aus. Lecker. So ein geröstetes Brot.
Ja.
Mit Honig.
Jo.
Lecker.
Ja. Ja, genau, Honig, Schokolade, wie auch immer, Toffee, whatever. Aber Honig passt. Der Schaum ist toll. Der macht mich gerade richtig glücklich. Ja, ich glaube, wir müssen das mal probieren, ne? Finde ich übrigens schön, dass so eine große Brauerei so mit so viel Information über den Hopfen und dies und das und so. Ein großes Lob.
Ja, das ist Ehrensache, ne? Also sehr gut.
Muss sein. Ja, dann wollen wir mal probieren, oder?
Oh ja, Prost.
Ja, Prost.
Also, auch wieder super malzig. Mhm. Sehr viel... Geröstet.
Ja.
Schmeckt sehr geröstet.
Oh ja.
Aber stimmt. Halt auch süß, ne?
Das ja.
Ist so eine coole Kombination, wirklich wie so ein,
ja.
Wie so ein geröstetes Brot mit einer dicken Kruste, aber dann Honig drauf. Diese Kombination, das ist eine ganz tolle, das ist echt lecker.
Ich habe so ein bisschen Zartbitterschokolade. Ich komme von diesem Graubrot mit Nutella nicht weg. Also ein bisschen, ja, und Zartbitterschokolade. Dunkle Aromen überhaupt so, ne? Interessant finde ich. Das ist ja ein bayerisches Bier. Also, wenn so ein Bier aus München kommt, ist es ja gerne bayerisch. Und ich finde es überraschend schlank. Also ich finde nicht, dass es so einen riesengroßen, dicken Körper hat, so.
Das stimmt, ja, stimmt. Es ist nicht so groß und rund.
Nee.
Eigentlich komisch, ne? Wenn es so malzig ist.
Ja, ja, ja. Erwartet das
man
ist sehr schlank.
Ja. Ja,
also verhältnismäßig genau. Schlank für ein Bier aus München, ne?
Genau, dafür. Dafür, was es sonst auch ist. Ja, stimmt.
Was ich spannend finde. Die 5,5 Alkoholvolumenprozente stehen dem Bier gut. Merkt man auch nicht. Also ist nicht alkoholisch.
Was ich echt interessant finde, ist, dass es so, es hat eine Bitterkeit, aber überhaupt nicht diese Hopfenbittere, sondern diese geröstete Brotbittere.
Ja, tatsächlich.
Es ist schwer zu beschreiben. Ganz
ist so.
Anders.
Ist echt so. Ja. Das ist wirklich so. Ich komme über den Schaum gar nicht weg. Das ist ja gar kein Weizen, aber also für so nicht, es ist wirklich für einen Nicht-Weizen ein total toller Schaum. Weil klar, bei Weizen kennen wir das, dass es so stabil oben steht. Aber bei Nicht-Weizen? Schön. Komme ich gar nicht drüber weg. Wirklich eine stabile Schaumkrone. Das ist ein cooles Bier, so für Eintöpfe und Stuff. Kann man aber auch zu Süßigkeiten essen, trinken. Finde ich. Zu Käse, ist ja auch so dazwischen irgendwo.
Oh ja, Käse wird auch gut passen. Stimmt. Oder halt so wild oder sowas, ne? Preiselbeeren und Klößen.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe vorher gar nicht, kannst du dich daran erinnern, mal ein dunkles getrunken zu haben? Ich nämlich, bei mir nicht, also, oder haben wir mal, ich weiß gar nicht.
Bestimmt mal ein dunkles Bier getrunken, ob das jetzt. Haben wir nicht ein Einbecker?
Nee, Einbecker, ja, die haben mal einen, ja, kann sein. Wir haben irgendwie so einen dunklen Urbock oder so mal oder irgend sowas.
Ja, genau, irgendwie sowas.
Ja, das kann sein. Tja. Und irgendwas war auch mit Dingens, mit Dithmarscher. Ich meine, da war auch irgendwas mit Dunkel. Aber
ja, genau, Dithmarscher war es auch. Ja. Ja.
Aber dieses hier scheint mir ja doch nochmal eine ganz andere Nummer zu sein, was das Dunkel, also diese Dunkelgeschichte angeht. Das ist ja interessant, durchaus, muss ich sagen. Ach, das ist ja auch abgebildet. Das Hofbräuhaus. Da schau her. So, da steht sie auch drauf. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Ja, das wäre ja wohl auch noch schöner. Wenn staatliches Bier nicht auch noch, also sag mal, also das wäre, da würde ich aber schimpfen. Kein Hopfenextrakt. Ist auch gut. Spannend, ja. Ja, also kommt ja aus einer sehr großen, modernen Brauerei. Aber man legt halt großen Wert, dass der Hopfen halt aus Hallertau kommt und so weiter und so fort, ne, aus Franken und so weiter und so fort. Das finde ich schon ganz anständig. Also ich finde das Bier wirklich anständig.
Das ist es.
Und deswegen können wir Bayern auch nicht ausgemeinten. Das geht nicht.
Wir können ja importieren.
Ja, es gibt ja nur, das kostet wieder alles Geld. Dann kommen da wieder Steuern drauf. Also jetzt wirklich die bösen Steuern in dem Fall. Das sind wirklich Steuern, die überflüssig sind.
Dann brauchen wir andere Handelsgeschichten hier. EU und so. Das geht alles ohne Steuern. Wobei, da wäre natürlich Bayern auch schön blöd, keine Biersteuer zu erheben für Import, also Export.
Die armen Bayern.
Ja. Machst du nichts. Ja, was machen wir mit dem Bier jetzt?
was machen wir mit dem Bier? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich finde es richtig gut, muss ich sagen. Mhm. Überraschend gut. Und der Schaum ist ja immer noch, bedeckt immer noch. Also sowas. Also ich möchte dem Bier jetzt erstmal pauschal auf jeden Fall mal 5 Punkte geben.
Ich war auch bei 5. Das passt gut. 5 von 7.
Ja, oder?
Ja. Es ist echt überraschend lecker. Mhm. Eine ungewohnte Mischung.
Ja, für mich auch ungewohnt, ja. Aber lecker.
Ist gut, ja. Wird nicht mein Lieblingsbier, aber ist wirklich lecker. Doch.
Nee, ja, Lieblingsbier ist ja auch nochmal was anderes, ne? Also ich bin ja da eher bei den kleineren Brauereien. Nicht mal beim Craft-Bier. Muss ich gar nicht unbedingt haben. Aber die kleineren Brauereien finde ich immer noch ein bisschen cooler. Ja, trotzdem aller Ehren wert. Also für so eine große Brauerei ist das ein richtig, richtig anständiges Bier. Ich muss dir auch zu meiner Überraschung feststellen, dass Hakebeck echt lecker ist. Mhm. Aber dieses hier ist auch wirklich, wirklich gut. Also die Größe der Brauerei hat nicht immer was damit zu tun, was da rauskommt. Haben wir bei Oettinger ja schon feststellen müssen. Und deswegen finde ich das Hofbräu München, das Hofbräu Dunkel vom Hofbräu in München, bekommt völlig zu Recht von uns beiden 5 Punkte. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal Themen.
So ist das. Wir hören Tokotronic mit Golden Years. Dass ich das noch erleben darf. Warum? Und weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht mit dem neuen Tokotronic-Album gerade gerechnet, nee. Aber das ist natürlich mein Fehler. Und dann hören wir noch eine Größe im Musikbusiness, ach, seit, ich glaube, 40 Jahren oder so, nämlich Dream Theater mit Parasomnia.
Ah.
So sieht's aus. Interessant. Und nach unserem Open Mic, für alle, die uns im Internet hören, werden wir dann noch einen Eisbock verkosten von Kurpfalzbräu.
Oh, das ist eine Brauerei, die mit Medaillen und Auszeichnungen überworfen wird.
Uiuiui.
Ja, die wird gerade zugeworfen, ja. Mhm. Die kann sich vor Auszeichnung gar nicht mehr retten.
Das klingt sehr vielversprechend.
Ja, das finde ich auch. Und ihr macht bis dahin Folgendes. Eigentlich wollen wir nur eine Sache. Wir wollen ganz viel Sterne bei Spotify. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen Sterne bei Spotify und auch bei Apple natürlich. Ich weiß gar nicht, ob es auch Sterne sind bei Apple Podcast. Keine Ahnung, wie das da heißt, Sterne oder sonst was. Viele davon, also so viel wie möglich. Das ist eigentlich alles, was wir wollen. Das ist anstrengend und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche deswegen auch um. Und dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.